Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Handelsverträge im Akkord. Die Schweiz und die EFTA unterzeichnen ein Abkommen mit Kanada. Eines mit Indien ist in Vorbereitung. Wiedersehen mit Kampfmaßnahmen auf dem Bau. Die Gewerkschaften bereiten sich erneut auf Streiks vor. Festnahme im französischen Bankenskandal. Die Polizei verhört den Milliardenzocker. Silber im Eiskunstlauf. Nach Lombiel wird auch Sarah Meyer an der EM in Zagreb Zweite. Und später dann Neues aus dem Matterhorn-Kanton. Das Wallis treibt die Gesetzesauslegung auf dem Gipfel. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Lange bewegte sich gar nichts mehr in den WTO-Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos haben sich nun Handelsminister aus rund 20 Ländern darauf geeinigt, sich bis Ende April auf die Grundzüge eines neuen Abkommens für die Liberalisierung des Welthandels zu verständigen. Bundesrätin Doris Leuthard begründet den Stimmungsumschwung.
Alle waren auch natürlich beeindruckt von der Finanzkrise und ich glaube, das hat schlussendlich auch die Augen geöffnet, dass man sagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann hat das natürlich auch nochmals einen negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Also nützen wir gerade diese Situation, um zu stabilisieren, indem wir es wirklich mit allen Mitteln und versuchen, die unterschiedlichen Interessen zu lösen und die Runde zu einem Ende zu bringen in diesem Jahr.
Bundesrätin Doris Leuthard. Am Vormittag hatte sie ein Freihandelsabkommen mit Kanada unterzeichnet. Mit diesem Abkommen wird Kanada nach der EU zum bedeutendsten Freihandelspartner der Europäischen Freihandelsassoziation EFTA, zu der heute neben der Schweiz auch Norwegen, Island und Liechtenstein gehören. Mit dem Abkommen werden Zölle auf Industriegüter und Landwirtschaftsprodukte verringert oder gar ganz abgebaut. Die vier EFTA-Staaten streben nun ein Abkommen mit Indien an. In Bern, Delsberg und Davos haben Demonstrationen gegen das Weltwirtschaftsforum stattgefunden. Die Kundgebungen verliefen friedlich. In Bern versammelten sich ungefähr 500 Menschen. Die Polizei nahm vorübergehend 10 Personen fest. Bei ihnen hätte man Spraydosen und Messer gefunden, teilten die Behörden mit. In Delsberg nahmen rund 100 und in Davos ebenfalls etwa 100 Personen an den Demonstrationen teil. Vor einer Woche hatte die Berner Polizei die Bewilligung für eine Demonstration kurzfristig zurückgezogen. Die Demonstrationszüge wurden verhindert und über 240 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Die Gewerkschaften Unia und Sina verlangen von den Baumeistern, ihr Nein zum Kompromissvorschlag zu einem Gesamtarbeitsvertrag im Baugewerbe zu überdenken. Beide Gewerkschaften stehen hinter dem Kompromissvorschlag und lehnen Neuverhandlungen ab. Die Ablehnung der Baumeister sei enttäuschend, hieß es an der Delegiertenversammlung des Bauarbeiterparlaments der Unia und einem Treffen von Vorstand und Baukomitee der Sina. Die Gewerkschaften drohen nun mit Streik. Am vergangenen Donnerstag hatten die Delegierten des Schweizerischen Baumeisterverbandes den Kompromissvorschlag deutlich abgelehnt und Nachverhandlungen gefordert. Eine knappe Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist für die Verschärfung des Waffengesetzes. Vor allem dann, wenn es um Waffenhandel geht und um Ausländer, die Waffen besitzen. Dies zeigt eine Umfrage, die der Schweizer Schießsportverband in Auftrag gegeben hat. Konkret sind von den 1300 Befragten 51% für eine Verschärfung und 29% sind zufrieden mit dem aktuellen Waffengesetz. Befürwortet wird eine Verschärfung des Waffengesetzes vor allem von Frauen und Jugendlichen. Gegen eine Verschärfung sind Jäger und Waffensammler. Die Freiheitspartei Schweiz hat einen neuen Präsidenten. Es handelt sich um Peter Gommermoux aus dem Kanton Aargau. Der 72-jährige Gommermoux löst den Bieler Polizeidirektor Jörg Scherer an der Spitze der Partei ab. Dies entschieden die Delegierten der Freiheitspartei an ihrer Versammlung in Egerkingen. Außerdem wurden die Parolen für die Abstimmungen am 24. Februar gefasst. Zur zweiten Unternehmenssteuerreform sagt die Freiheitspartei Ja, zur Initiative gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten nein. Im Zusammenhang mit dem Bankenskandal in Frankreich ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Er werde von der Polizei verhört, heißt es aus Justizkreisen. Der 31-Jährige soll mit eigenmächtigen Finanzgeschäften bei der zweitgrößten Bank Frankreichs, der Société Générale, ein 5-Milliarden-Euro-Loch verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Unterschriftenfälschung und Betrug. Der Börsianer soll nach Informationen aus Händlerkreisen eine gigantische Wette auf den deutschen Börsenindex DAX aufgebaut haben. Die Großbank Société Générale hatte am vergangenen Donnerstag den Riesenverlust publik gemacht. Auch nach internationalen Friedensbemühungen halten die Kämpfe zwischen Anhängern und Gegnern der kenianischen Regierung an. In der Stadt Nakuru, in der seit Donnerstag mindestens 25 Menschen bei Unruhen getötet wurden, habe es erneut Schießereien gegeben. Augenzeugen berichten von 9 Toten. Außerdem seien mehr als 100 Verletzte ins Spital gebracht worden. Auch in weiteren Orten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen des Kukuyu-Volkes von Präsident Kibaki und dem der Luo von Oppositionsführer Odinga. Der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan, der sich in Kenia aufhält, fordert die Regierung auf, die Gewalttaten zu untersuchen. Außerdem beklagt er sich über grobe und systematische Missbräuche der Menschenrechte. Die Opposition wirft Präsident Kibaki vor, die Ergebnisse der Präsidentenwahl Ende Dezember gefälscht zu haben. Im österreichischen Bundesland Kärnten soll der Bau von Moscheen und Minaretten verboten werden. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Haider schlägt seiner Regierung ein entsprechendes Gesetz vor. Damit das Gesetz der Rechtspartei umgesetzt wird, muss es in der Regierung eine Mehrheit finden. Neben Kärnten erwägt auch das Bundesland Vorarlberg einen Baustopp für Minarette. In der Schweiz wird von Rechtsparteien ebenfalls ein Verbot von Minaretten gefordert. Ein Komitee, das sich aus Vertretern der SVP und EDU zusammensetzt, will das Vorhaben mit einer Volksinitiative durchsetzen. Zum Sport mit Bernhard Schär.
Weitere Medaille für Sarah Meyer. Bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Zagreb gewinnt die 23-jährige Zürcherin aus Bülach die Silbermedaille, wie vor einem Jahr in Warschau. Gold geht an Carolina Kostner aus Italien, Bronze holt sich Laura Lepisto aus Finnland. Ski Alpin, große Überraschung bei der Abfahrt in Chamonix. Erster Weltcupsieg für Marco Sullivan. Zweiter ist Didier Küsch, dritter wird André Jermann aus Slowenien. Sechster Marco Büchel, achter Ambrosi Hoffmann. Beim Riesensalom in Ofterschwang klassiert sich keine Schweizerin unter den besten 30. Den 5. Saisonsieg feiert Denise Carbon. Zweite ist Nicole Hosp, dritte Elisabeth Görgel. Und noch Tennis. Bei den Australian Open in Melbourne gewinnt Maria Sharapova den Final gegen Anna Ivanovic in 2 Sätzen mit 7:5 und 6:3 und feiert ihren 3. Triumph an einem Grand Slam-Turnier.
Die schnelle Zweierkiste. Die Schweiz fährt mit bilateralen Handelsabkommen der EU davon. Die zweckmäßige Blindheit. China wird gerne gelobt, wenn's dem Geschäft dient. Und bist du nicht willig, dann machen wir Streik. Unia und Sina rücken nicht ab vom vorliegenden Kompromiss. Voten mit ätzender Wirkung. Das Ehepaar Clinton speit zunehmend Gift gegen den Konkurrenten Barack Obama. Und Lex-Kolle zum Selberbasteln. Der Kanton Wallis versucht dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen. Dass in Davos am Weltwirtschaftsforum so einiges auch informell abläuft, ist bekannt. So hat auch Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard am Rande des WEFs zu einem solch informellen WTO-Treffen geladen. Rund 20 Minister kamen. Ob das Essen geschmeckt hat, die Gespräche angeregt waren, wissen wir zwar nicht. Wir wissen aber, dass die WTO-Verhandlungen durch das Treffen nicht wesentlich weiterkamen. Deshalb suchen immer mehr Staaten den Ausweg aus der Blockade mit Hilfe von bilateralen Handelsverträgen, auch die Schweiz. Ein Abkommen mit Kanada ist ab sofort unter Dach, eines mit Indien steckt in der Pipeline. Aus Davos, Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Der indische Handels- und Industrieminister Kamal Nath hatte bereits eine lange Reise hinter sich, als er heute Vormittag aus Indien kommend in Davos landete, doch von Müdigkeit keine Spur. Er freute sich sichtlich, dass sein Land und die 4 EFTA-Staaten Norwegen, Island, Liechtenstein und Schweiz ab jetzt offiziell Verhandlungen führen über ein umfassendes Freihandelsabkommen. Ein solches bringe Vorteile auch für die Schweiz.
Switzerland is enormous technology and innovation. And this technology and innovation, along with the skilled young workforce of India, will produce globally competitive products.
Die Schweiz habe viel Technologie und Innovation. Indien habe viele junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte. Zusammen könnten die beiden Staaten wettbewerbsfähige Produkte herstellen. So sieht es auch Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard. Indien mit seinen 1,2 Milliarden Menschen sei ein wichtiger Zukunftsmarkt, ein Markt von wachsender Bedeutung für die Schweizer Exportwirtschaft. Je schneller das Abkommen steht, desto besser für die beteiligten Staaten, findet die Bundesrätin.
Wir tun unser Bestes. Es gibt sicher im Bereich der Dienstleistungen aber einige Probleme zu knacken. Vielleicht schaffen wir das schnell, aber ich denke, es wäre natürlich ein wichtiges Zeichen, wenn man mit Indien möglichst schon im Jahre 2009 unterschreiben kann.
Der Grund für die Eile: Seit die WTO-Verhandlungen ins Stocken geraten sind, versuchen immer mehr Staaten auf bilateralem Weg Handelshindernisse abzubauen. Doch die Konkurrenz ist groß. Das zeigt das Beispiel Indien. Nicht nur die EFTA-Staaten wollen ein Abkommen, auch die Europäische Union bemüht sich um ein solches. Wer am schnellsten ist, profitiert am längsten von den Vorzügen erleichterter Handelsbeziehungen. Die Schweiz strebt deshalb nicht nur mit Indien, sondern beispielsweise auch mit Japan, Brasilien und China Handelsabkommen an. Verträge mit Mexiko, Singapur, Südkorea und weiteren Staaten sind bereits unter Dach und Fach. Heute kam Kanada dazu. Es sei das erste bilaterale Abkommen seit 5 Jahren, sagte David Emerson, Kanadas Handelsminister. Kanada habe sich zu lange allein auf die WTO verlassen. Nun habe auch Kanada seine Politik geändert und wolle vermehrt den bilateralen Weg beschreiten. Bilateralismus statt Multilateralismus lautet derzeit also das Motto, obschon es allseits heißt, dies sei nur die zweitbeste Lösung. Denn je mehr bilaterale Abkommen, umso komplizierter und undurchsichtiger werden die Strukturen des Welthandels. Dennoch geht der Trend zum Bilateralismus weiter, verbunden mit der Hoffnung, dass über diesen Umweg wieder umfassendere Liberalisierungen möglich werden. Kanadas Handelsminister Emerson möchte jedenfalls über das Abkommen mit den EFTA-Staaten Bewegung in die Verhandlungen mit der EU bringen.
We need the EU to catch fire and recognize the tremendous opportunities that Canada offers.
Und Bundesrätin Doris Leuthard ihrerseits weist darauf hin, dass sich für Schweizer Unternehmen über ihre kanadische Tochtergesellschaften nun eine Hintertür in den großen US-Markt öffnet, dank der NAFTA-Freihandelszone, die Kanada mit den USA und Mexiko verbindet. Exporte in die USA also, sogar ohne Freihandelsabkommen mit den USA.
Bert Soltermann aus Davos. Das Land des unbegrenzten Wachstums ist China, jedenfalls für jene Geschäftsleute aus aller Welt, die dort investieren und produzieren. Das war die vorherrschende Meinung auch in Davos. Nur einer widersprach. Bing Xinpei, China-Experte der renommierten US-Denkfabrik Carnegie Endowment for Peace. Er kritisierte, dass die Geschäftswelt nicht hinter die glänzende Kulisse schaut. Priscilla Imboden.
Sein Name weist darauf hin. Ming Xinpei stammt aus Shanghai, hat aber in den USA studiert und ist mittlerweile US-Staatsbürger. Der China-Experte wirkt etwas verloren in der illustren Davoser Gesellschaft. Die Euphorie der Geschäftsleute rund um sein Heimatland mache ihm Sorgen, sagt er.
What I worry most about the so-called China hype is that this kind of hype is so biased that
der Hype sei so einseitig, dass die dunklen Seiten des chinesischen Wachstumswunders ausgeblendet würden, kritisiert Ming Xinpei. Der Graben zwischen Arm und Reich, der immer tiefer werde, die Umweltverschmutzung, das autoritäre System. Die Hoffnung, dass mit der Marktwirtschaft und der Globalisierung auch die Demokratie im Reich der Mitte Einzug halte, habe sich nicht erfüllt, im Gegenteil.
I think what economic growth has done for the Chinese Communist Party is to provide this one-party state a lot more legitimacy.
And as a result, das Wirtschaftswachstum habe die chinesische Einheitspartei gestärkt, sagt der Politologe der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for Peace.
My economic freedom, my personal freedom is expanding, my standard of living is growing. So maybe I will tolerate this kind of system.
Tatsächlich gehe es der chinesischen Bevölkerung besser als zu Maos Zeiten. Deshalb würde sie das autoritäre System tolerieren. Das funktioniere aber nur, solange es weiter aufwärts gehe. Die Kommunistische Partei setze folglich auf eine Karte: mehr Wirtschaftswachstum. Meng Xinpei wählt markige Worte, wenn er dies beschreibt.
The party basically is taking the economic steroids. So it's on a sort of treadmill. And it's very dangerous. But the party knows no other method, no other way of keeping itself in power.
Die Partei würde die Wirtschaft dopen, weil sie keinen anderen Weg sehe, sich an der Macht zu halten. Sie baue immer mehr Fabriken und glitzernde Einkaufszentren, wichtiger Investitionen in die Zukunft, aber unterlasse sie. So seien die Ausgaben der chinesischen Regierung für Schulen und Spitäler in den letzten 15 Jahren stark gesunken. Jeder zweite Chinese und jede zweite Chinesin habe heute keinen Zugang zu einem Arzt. Das könne nicht lange gut gehen, sagt der China-Experte. Mittelfristig, so in rund 7 Jahren, rechnet Meng Xinpei mit einer tiefgreifenden politischen und wirtschaftlichen Krise in China. So weit in die Zukunft würden westliche Geschäftsleute aber nicht schauen. Zudem würden sie zur Machterhaltung der chinesischen Elite beitragen. Sie fänden China wunderbar, weil das Einparteiensystem für sie das Investieren vor Ort sehr bequem gestalte.
Because it's one-party-System does not give them the problems they experience in the West. No labor unions, no environmental regulations.
Keine Gewerkschaften, keine Umweltvorschriften, keine Steuern, dafür Subventionen. Die Geschäftsleute liebten diese Regierung, sagt Meng Xinpei. Sie hätten aber ein schizophrenes Verhältnis zum postmaoistischen Regime. Wenn Willkür sich breit mache, Bewilligungen stockten oder Produkte kopiert würden, schwinde die China-Begeisterung rasch.
Whenever big Western corporations run into trouble in China, they often turn to their own home governments.
In dieser Situation wendeten sich die westlichen Geschäftsleute meist an ihre Regierungen zu Hause. Denn in China hätten sie keine Macht, ihre Mittel seien bereits investiert. Sie befänden sich quasi in Geiselhaft. Spätestens dann wünschten sie sich, dass China demokratisch wäre.
Whenever things like that happen, probably they always China were democracy.
Der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Mehr rund ums WEF findet sich in unserem Online-Dossier auf drs.ch. Ein heißer Frühling steht der Baubranche bevor. Nachdem die Baumeister den ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag haushoch abgelehnt haben, machen die Gewerkschaften jetzt klar, sie denken nicht daran, vom Kompromiss abzuweichen. Die Delegierten von Unia und Sina sind bereit für den Streik. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Die Gewerkschaften wissen, was sie wollen. Sie wollen den Kompromissvorschlag für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Und zwar genau so, wie er unter der Leitung des Mediators Jean-Luc Nordmann ausgehandelt worden ist. Nachverhandlungen, wie die Baumeister das wünschen, lehnen Unia und Sina ab. Stattdessen stellen sie klare Forderungen an die Baumeister. Hans-Ueli Scheidecker von der Gewerkschaft Unia.
Wir verlangen, dass spätestens am 1. März der Gesamtarbeitsvertrag in Kraft treten kann. Sonst haben die Delegierten klar beschlossen, dass nachher Kampfmaßnahmen unumgänglich sind.
Kampfmaßnahmen. Die Baumeister dort treffen, wo es ihnen zusetzt. Noch einmal Hans-Ueli Scheidecker.
Wir haben jetzt einen ersten Aktionsplan beschlossen. Das wird bedeuten, dass wir im März regionale Streikaktionen durchführen werden, dass im April ein nationaler Branchenstreik angesagt ist und dass gegen Ende Mai ein längerer nationaler Branchenstreik bevorstehen wird. Das heißt, dass hier effektiv auch eine Eskalation der Streikbewegung geplant ist und die Bauarbeiter diese mittragen.
Lenken die Baumeister nicht rechtzeitig ein, könnten ihre Angestellten also bereits im Frühling Presslufthammer und Schaufel vorübergehend niederlegen. Und im Frühling sind Arbeitsverweigerungen für die Baumeister oft besonders schmerzhaft, sagt Bernhard Degen vom Historischen Institut der Uni Basel. Er ist auf Gewerkschaften spezialisiert.
Heutzutage arbeitet das Baugewerbe zwar das ganze Jahr, im Prinzip ist aber der Frühling zumindest traditionell immer ein guter Streiktermin gewesen, weil dann viel mehr Aufträge da sind.
Sowohl Baumeister als auch Gewerkschafter betonen, dass sie gerüstet sind für eine längere Auseinandersetzung rund um einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Gewerkschaftsfachmann Bernhard Degen dazu.
Im Prinzip können sie ewig lang verhandeln, nur kommt dann das Problem mit der Abstimmung über die Freizügigkeit immer mehr in die Quere.
Dass ein GAF zustande kommt, ist von großem Interesse über die Baubranche hinaus, denn die Gewerkschaften haben verschiedentlich betont, sie unterstützen Abstimmungen zur Personenfreizügigkeit nur dann wieder, wenn sie einen GAF haben. Ohne GAF keine Unterstützung. Würde so die Personenfreizügigkeit in Frage gestellt, würde das den Baumeistern wehtun, denn sie brauchen Arbeitskräfte aus Europa.
Evelyn Koppler. South Carolina ist bereit für die Wahl der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Doch obwohl erstmals spannend ist, wie sich die schwarze Bevölkerung entscheidet, stehen andere im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Clintons. Vor allem Ex-Präsident Bill Clinton fällt mit ungewöhnlich aggressiven Attacken gegen Barack Obama auf. Solche Angriffe unter der Gürtellinie billigen viele eher den Republikanern zu. Aber was hier abgeht, lässt bei manchem Demokraten ungute Erinnerungen an die Clinton-Jahre aufkommen. Der Beitrag von Peter Vögerli.
I just think what the Clintons have said has been shameless. And absurd.
It's not a fair fight, but they don't fight fair, and they never claim to fight fair.
This is the way they deal with adversity, and this is the way they're trying to get back to the White House.
Schamlos, unfair, typisch Clinton. Drei Kommentare aus der amerikanischen Medienszene über die sogenannte Attack Machine der Clintons, namentlich Bill Clinton. Und sogar die New York Times, die offiziell Hillary Clinton unterstützt, riet der Favoritin dringend zur Mäßigung. Es begann in New Hampshire, als Barack Obama auf einer unkritischen Sympathiewelle ritt und Hillary Clinton schon kurz nach dem Start des eigentlichen Wahlkampfs scheinbar stehend K.O. war. Obamas Widerstand gegen den Irakkrieg sei das größte Märchen, das er je gehört habe, attackierte Bill Clinton.
Give me a break. This whole thing is the biggest fairy tale I've ever seen.
Obama sei zwar gegen den Irakkrieg gewesen, habe später aber im Senat für seine Finanzierung gestimmt. Das ist richtig. Aber Obama war ein Gegner der ersten Stunde im Unterschied zu Hillary Clinton und er hatte nie versprochen, gegen die finanzielle Unterstützung der US-Truppen im Irak, wie in den USA die Kriegsgelder genannt werden, zu votieren, wie dies Hillary Clinton behauptete. In New Hampshire hatte das Clinton-Lager Massen-E-Mails verschickt, die behaupteten, Obamas Pläne zur Sanierung der amerikanischen AHV werde die hart arbeitenden Amerikaner mit Milliarden an neuen Steuern belasten. Tatsache ist, dass heute nur ein Einkommen bis knapp $100,000 für die amerikanische Alterssicherung herangezogen wird und eine Erhöhung dieser Limite solidarischer wäre. Der Obama-Satz, Präsident Reagan habe das Land grundlegend verändert, mehr als Bill Clinton, wurde in der Wahlkampfwerbung der Clintons als Reagan-Bewunderung uminterpretiert und ein direkter Bezug zum jetzigen Irakkrieg und der Wirtschaftskrise hergestellt.
Listen to Barack Obama last week talking about Republicans.
The Republicans were the party of ideas for a pretty long chunk of time there over the last 10, 15 years.
Really? Aren't those the ideas that got us into the economic mess we're in today?
Und schließlich insinuierte Bill Clinton, Hillary werde in South Carolina mit seinen vielen schwarzen Wählern möglicherweise wegen ihrer Hautfarbe verlieren. Alles nach dem Motto, irgendwas bleibt immer hängen. Dick Morris, einst Berater und heute offensichtlich ein Gegner der Clintons, behauptet sogar, mit dem Ausspielen der sogenannten Race Card in South Carolina, mit dem Ansprechen der Rassenfrage, hofften die Clintons, die Weißen auf nationaler Ebene für sich zu mobilisieren. Zwar schlagen die Obama-Leute zurück, wie in dieser Radiowerbung.
It's what's wrong with politics today. Hillary Clinton will say anything to get elected. Now she's making false attacks on Barack Obama.
Hillary Clinton werde alles sagen, um das Weiße Haus zu erobern. Doch die sogenannte Attack Machine der Clintons ist bei den Demokraten unerreicht. Manch einer im demokratischen Lager aber hat Bauchweh bei dieser Art von Attacken. Es könnte die unguten Erinnerungen an die giftige Bissigkeit der Clintons in den 90er Jahren wecken und im Falle einer Nomination Hillary Clintons Aversionen bei den Wählern hervorrufen und höchstens lauwarme Unterstützung bei den geschädigten innerparteilichen Gegnern mobilisieren. Für den Moment allerdings scheint die Taktik aufzugehen. Clinton liegt zwar in South Carolina laut Umfragen hinter Obama, führt aber in den großen Staaten wie Kalifornien und New York.
USA-Korrespondent Peter Vögerli. Der Kanton Wallis tickt immer mal wieder etwas anders als die übrige Schweiz. In Sachen Ferienwohnungen für Ausländer allerdings wagte sich nun selbst für Walliser Verhältnisse außergewöhnlich weit vor. Mit einem Kniff versucht er, die sogenannte Lex Koller zu umgehen, die den Verkauf von Ferienwohnungen an Ausländer regelt und einschränkt. Das Zauberwort heißt hotelmäßige Bewirtschaftung. Ob das Wallis damit durchkommt? Reinhard Eier.
In Champéry im Walliser Valdilie will ein französischer Immobilienkonzern ein großes Ferienresort bauen mit rund 900 Betten in 16 Ferienwohnungen und 2 Hotels. Volkswirtschaftsminister Jean-Michel Tschina:
Also es ist natürlich so, dass wir das Interesse haben, also so Resorts, wie jetzt das in Champéry, dass man solche auch realisieren kann, weil die generieren, die neue Kunden, die generieren, die schon mehr Übernachtungen und die generieren, die schon mehr Skitage.
Allerdings, der französische Konzern will die Grossüberbauung mit dem Verkauf von Wohnungen und Hotelsuiten auch an Ausländer finanzieren. Und da steckt das Problem. Für den Verkauf an Ausländer hat der Kanton Wallis im Rahmen der Lex Koller ein beschränktes Kontingent mit einer Warteliste von über 1000 Gesuchen. Um die willkommene Überbauung aber trotz Mangel an Verkaufsbewilligungen möglich zu machen, hat die Walliser Regierung nach einer Umgehung der Lex Koller gesucht und ist fündig geworden. Schon seit Jahren nämlich können Boden und Immobilien an der Lex Koller vorbei an Ausländer verkauft werden, wenn diese zum Beispiel als Fabrik oder als Hotel bewirtschaftet werden. Und genau da hackt die Walliser Regierung jetzt ein. Wenn das ganze Resort, Hotels und Wohnungen wie ein einziges großes Hotel betrieben werde, dann könne man die Wohnungen und die Hotelsuiten auch an Ausländer verkaufen. Man müsse, so Jean-Michel Tschina, diese hotelmäßige Bewirtschaftung nur klar genug belegen.
Die zentrale Forderung ist ganz klar, dass es eine hotelmäßige Bewirtschaftung sein muss. Es muss euch, der Eigentümer von einer, so einer Wohneinheit, muss während 15 Jahren mindestens, dass die Wohneinheit zum Bewirtschafter zur Verfügung stellen. Er hat keinen Anspruch, das selber zu nutzen. Der Anspruch, den er hat, ist, finanzielle Rendite zu bekommen. Aber es ist ganz klar so vorgesehen, dass während 15 Jahren er eigentlich auf eine eigene Benutzung für die von ihm erworbene Wohneinheit verzichtet.
Die Walliser Regierung will schon in den nächsten Wochen einen entsprechenden Grundsatzentscheid fällen. Natürlich hänge das Ganze dann noch von einer möglichen Einsprache des Bundesamtes für Justiz ab, aber mit Bern habe man vorgängig das Modell besprochen.
Wir sind in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Justiz. Wir sind zuversichtlich, dass der Weg beschritten werden kann.
Beim Bundesamt für Justiz wollte allerdings niemand zu diesem Thema Stellung nehmen. Es stimme zwar, dass der Kanton Wallis mehrmals mit diesem Modell vorgesprochen habe, aber klar sei noch gar nichts. Der Kanton solle jetzt halt einmal einen Entscheid fällen und den werde man dann prüfen, und zwar sorgfältig, denn sowas könne sehr schnell einmal zu einem Präzedenzfall werden. Für die Walliser Regierung ist dieser Fall wichtig, denn in Grimens oder auch in Anserre stehen weitere ähnliche Grossprojekte an.
Das war ein Bericht aus dem Wallis von Reinhard Eier. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.